Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Zölle, Kriege, Staatsschulden, Handelsungleichgewichte, das alles sind Themen, die Sorgen machen und die auf der Tagesordnung stehen beim Treffen der G20-Finanzminister in den Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten sind Gastgeber in diesem Jahr. Angereist aus Deutschland, Lars Klingbeil, der deutsche Bundesfinanzminister von der SPD. Jörg Münchenberg ist als Beobachter und Berichterstatter mitgereist. Ich hatte die Gelegenheit, in dieser Sendung mit ihm zu sprechen. Ich habe zuerst nach den Differenzen gefragt. Der G20, die mutmaßlich ja auch offensichtlich sind bei so einer Runde.
Also man muss schon sagen, die Akzente hier sind sehr, sehr unterschiedlich. Natürlich geht es erstmal um die klassischen Themen. Wie kann es mehr Wachstum geben? Wie kann man die Handelsungleichgewichte beseitigen? Stichwort natürlich ja auch China. Wie gefährlich ist die Schuldenpolitik auch in den einzelnen Staaten für die Finanzstabilität? Nur muss man eben sehen, bei den Schlussfolgerungen, aber auch bei der Ursachenanalyse, da fallen die eben doch sehr unterschiedlich aus. Die US-Seite sagt ganz klar, der amerikanische Kapitalismus, der bringt den Wohlstand für die Welt. Und es geht in den USA um faire und ausgeglichene Handelsbeziehungen. Das kann man natürlich angesichts der ja doch sehr aggressiven US-Zollpolitik auch ganz anders sehen. Oder eben auch die Tatsache, dass die USA mittlerweile mit 40 Billionen Dollar sehr hoch verschuldet sind. Das hat ja auch die Anleihemärkte jetzt im August ziemlich nervös gemacht. Man muss sehen, Klingbeil setzt ganz andere Akzente. Er hat gesagt hier, die USA und der von ihnen ausgelöste Iran-Krieg ist eben ein Haupttreiber der globalen Unsicherheit. Der müsse beendet werden und man will auch die internationale Zusammenarbeit stärken. Also das sind hier schon ganz unterschiedliche Positionen in Asheville. Also ich würde auch schon so weit gehen und sagen, da liegen wirklich Welten dazwischen.
Wie stark gibt der Gastgeber, wie stark geben die Vereinigten Staaten die Agenda insgesamt vor?
Also sehr stark. Zum Beispiel hat es ja im Vorfeld schon geheißen, die G20 müssten eingeschworen werden auf einen schärferen Sanktionskurs gegen den Iran. Es gab die klare Ansage, aber dann vieles blieb plötzlich unklar. Zum Beispiel auch mit China, das ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner des Iran. Da wollen die Amerikaner plötzlich doch keinen Konflikt mit Peking anzetteln. Aber es gibt zum Beispiel auch die große Sorge hier, dass die USA die G20 nutzen könnten, um die Deregulierung der Finanzmärkte voranzutreiben. Es gab gestern ein Treffen mit wichtigen US-Vertretern auch der Privatwirtschaft. Das hat auch bei einigen hier für ziemliches Befremden gesorgt. Also es ist ganz klar erkennbar, der Versuch hier, die G20 für die eigenen nationalen Interessen zu instrumentalisieren.
Das Treffen der G20-Finanzminister wird heute fortgesetzt, nachdem Sie dann die Nacht hinter sich haben werden. Was steht denn für heute noch auf der Agenda?
Also es gibt noch ein paar Fachrunden, zum Beispiel geht es über die Geldpolitik, die globalen Ungleichgewichte und am Vormittag gibt es dann die obligatorische gemeinsame Pressekonferenz mit dem deutschen Finanzminister und Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Da geht es sicherlich nochmal um die Folgen des Iran-Krieges, auch für die Weltwirtschaft, aber auch sicherlich über die jüngsten Turbulenzen auf den Anleihemärkten.
Jörg Münchenberg über das Treffen der G20-Finanzminister in den Vereinigten Staaten. Hier bei uns im Deutschlandfunk in diesen Informationen am Morgen hat sich Michael Hüter, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, um die Rolle des US-Dollars gesorgt.
Naja, das ist die Frage ist, wer kann in diese Rolle hinein? Und in diese Rolle hinein kann sicherlich nicht die chinesische Währung, die nicht frei flotend ist, sondern eigentlich nur der Euro. Deswegen müssen wir über die Frage, wie Europa seine eigene Währung global positioniert, nicht mehr nur als Regionalwährung, sondern als internationale Leitwährung, also als Chance zu sehen, als geopolitische Chance, als Chance der Hardpower zu diskutieren. Jedenfalls sind die Voraussetzungen dafür andere, als wir sie lange seit der Gründung und Einführung des Euro hatten. Insofern liegt da eine Antwort. Wir werden die USA nicht in ihrem Finanzierungsverhalten beeinflussen können. Wie gesagt, sie reagieren im Augenblick noch nicht einmal auf die Signale des Anleihemarktes.
Die Verteidigungsminister der EU-Staaten wollen bei einem informellen Treffen in Irland über weitere militärische Unterstützung für die Ukraine beraten. Klaus Remme.
Auch mit Blick auf den nahenden Winter hatte Polens Regierungschef Donald Tusk die nächsten 6 Monate als entscheidend bezeichnet. Boris Pistorius lässt sich von einem Staatssekretär vertreten. Am Abend treffen sich dann die Außenminister hinter verschlossenen Türen zum Dinner, bevor morgen auch für sie die Bedrohung durch Russland im Mittelpunkt steht. Gut möglich, dass Bundesaußenminister Johann Wadephul dann schon Einzelheiten zu den Ermittlungsergebnissen nach dem vereitelten Drohnenanschlag in Leipzig und Konsequenzen der Bundesregierung im Gepäck hat.
Johannes Peters, Abteilungsleiter für maritime Strategie und Sicherheit an der Universität Kiel, sagte im Deutschlandfunk, Die Bundesrepublik müsse ihre Zurückhaltung aufgeben und Schiffe der Schattenflotte kontrollieren.
Diese Ölexporte, die Russland über die Ostsee abwickelt, das sind ungefähr fast die Hälfte der gesamten russischen Ölexporte über See, die sind natürlich existenziell für Russland, um seine Kriegswirtschaft weiter zu finanzieren. Und je mehr Sand man dort ins Getriebe streuen kann, je mehr Nadelstiche man setzen kann, umso teurer wird es für Russland. Das Ziel muss es sein, das Operieren mit dieser Schattenflotte muss umständlich werden, muss teuer werden und muss eben auch für Schiffseigner, die ihre Schiffe am grauen Markt anbieten, muss es eben auch risikobehaftet sein und weniger lukrativ.
Im Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt setzt die AfD sehr stark auf die Unterstützung durch Influencer und Social-Media-Aktivisten. Warum das so ist, hat im Deutschlandfunk der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder erklärt.
Die sind da nicht einfach als unabhängige Beobachter und lassen ihre Kameras laufen, sondern die versuchen durch ihre Auftritte eine eigene Emotionalität hineinzubringen, die provozieren. Also wenn da zum Beispiel Leute da sind, die vielleicht andere Auffassungen haben, dann werden die sofort identifiziert, werden provokativ angegangen. Also Emotionalisierung, Inszenierung, Konflikt, das alles gehört dazu, um also ein Vorfeld zu erreichen, das in die jugendlichen Kulturzonen hineingeht und damit eine Reichweite produziert, die man ansonsten nie herstellen könnte.